Deutschlandfunk Marktplatz.
Heute mit Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen. Manchmal trifft man sie ja noch. Menschen, die überhaupt kein Smartphone besitzen, sondern seit Jahren glücklich und zufrieden mit einem alten Klapphandy durch die Gegend laufen oder sogar überhaupt kein Mobiltelefon besitzen. Für viele andere Menschen ist ihr Mobiltelefon dagegen inzwischen ein unverzichtbarer Begleiter im Alltag geworden. Sei es zum Musik hören oder Videos schauen, als elektronischer Terminkalender, als Ersatz für den Straßenatlas oder das Navigationsgerät. Und ja, auch telefonieren kann man damit natürlich noch. Obwohl das tatsächlich mit dem alten Klapphandy, glaube ich, gefühlt irgendwie doch etwas einfacher ging. Die meisten dieser Funktionen lassen sich natürlich auch unterwegs im Auto benutzen. Aber dabei stellt sich dann oft gleich eine ganze Menge Fragen. Wie kann ich eigentlich mein Smartphone am besten mit dem Bordcomputer oder dem Autoradio verbinden? Welche Standards gibt es dafür und welche Tücken lauern im Alltag? Wie lassen sich in älteren Autos entsprechende Verbindungen nachrüsten und wie steht es um die Verkehrssicherheit bei der Smartphone-Nutzung im Auto? Was ist erlaubt, was ist verboten? Das alles und noch viel mehr wollen wir in dieser Sendung klären. Unser Thema deshalb heute bei uns im Marktplatz: Navigieren, Musik hören, telefonieren mit dem Smartphone im Auto unterwegs. Hier bei mir im Kölner Studio begrüße ich dazu als Experten Alexander Bloch vom Magazin Automotorsport. Hallo und herzlich willkommen, Herr Bloch.
Hallo.
Aus Hannover ist uns zugeschaltet Sven Hansen vom Computermagazin CT. Herr Hansen, ich hoffe, Sie können uns gut hören.
Alles wunderbar. Schönen guten Tag.
Sehr gut. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Und aus München ist uns zugeschaltet Johannes Boos vom ADAC. Guten Morgen, Herr Boos. Schön, dass auch Sie dabei sind.
Schönen guten Morgen, Herr Römermann, Herr Bloch, Herr Hansen, hallo.
Wir freuen uns natürlich auch wie immer auf Ihre Fragen und Gedanken zum Thema. Ist Ihnen das Smartphone dank moderner Schnittstellen und Anschlüsse längst komplett in die Bordelektronik eingebunden oder scheitert das Ganze bei Ihnen schon daran, weil sich keine ordentliche Funkverbindung per Bluetooth aufbauen lässt? Nutzen Sie vielleicht lieber ein klassisches Navigationsgerät oder lassen Sie sich inzwischen tatsächlich nur noch vom Smartphone durch fremde Städte lotsen? Oder ist das Telefon bei Ihnen vor allem die Musikzentrale geworden und hat den CD-Player abgelöst? Melden Sie sich, wir freuen uns auf Ihre Fragen und Anmerkungen.
Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
Unser Thema heute beim Marktplatz: Navigieren, Musik hören, telefonieren mit dem Smartphone im Auto unterwegs. Herr Bloch, Sie arbeiten als Chefreporter für Automotorsport. Auf wie viel Autokilometer kommen Sie denn da so im Schnitt?
Oh, das ist eine ziemlich gute Frage, aber ich glaube, alles in allem zusammengerechnet liege ich schon im Bereich von 40.000, 50.000 Kilometer im Jahr, die ich auf der Straße verbringe. Das ist schon eine Menge Zeit. Auch eine Menge Zeit, die manchmal so ihre Längen hat.
Das kann ich mir vorstellen. Welche Rolle spielt da das Smartphone unterwegs?
Das Smartphone ist da natürlich ganz wichtig. Zum einen ist es einfach ein Kommunikationsmedium, weil man die Zeit im Auto natürlich nutzen will, um unter Umständen zu telefonieren, Termine auszumachen. Zum anderen ist es für mich aber auch ein ganz integraler Bestandteil inzwischen des Fahrens geworden, weil ich es als Navigationssystem nutze, weil ich einfach die Qualität der Verkehrsmeldungen sehr schätze.
Okay, das heißt, Sie nutzen nicht mehr das normale eingebaute Navi, was inzwischen in vielen Autos eingebaut ist, sondern das Smartphone dafür.
Ja, da schlagen ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite sind die eingebauten Navis oftmals von der Verkehrsführung her besser. Sie sind auch besser integriert, sie sind auch etwas präziser. Aber mir geht es vor allem um die Stauinformationen, um die minutengenauen Stauinformationen. Und da bieten die Smartphone-Integrationen meistens bessere Daten, weil sie eben direkt auf statistische Daten zugreifen, die über Smartphones wiederum lustigerweise auf der Straße ermittelt werden.
Mhm. Und das Telefon ist bei Ihnen dann auch irgendwie fest eingebaut, hat dann eine ordentlich stabile Halterung oder wie muss ich mir das vorstellen? Nehmen Sie es dann auch häufiger mal in die Hand?
Ja, man hat ja heutzutage einfach Systeme. Ich nenne jetzt einfach mal zwei große Apple CarPlay oder Android Auto, bei denen ich...
Auf die kommen wir gleich noch genauer,
genau, ja. Genau, bei denen ich das Smartphone mit einem Kabel verbinde oder vielleicht auch per Bluetooth. Ich lege es dann in die Konsole und bediene das Smartphone dann über mein integriertes Autosystem.
Aus München ist uns zugeschaltet Johannes Boos vom ADAC. Herr Boos, inwieweit nutzen Sie denn Ihr Smartphone unterwegs?
Ich, ehrlich gesagt, wenn ich im Auto unterwegs bin, schalte es auf Flugmodus, das Smartphone. Dann kommt man gar nicht in die Gefahr oder in die Situation, dass man versucht ist, auf eine klingelnde SMS oder eine WhatsApp-Nachricht oder erst recht einen Anruf zu antworten. Das heißt, da ist wirklich wie im Flugzeug das Smartphone auf Flugmodus bei mir gestellt.
Und das ist eben tatsächlich auch eine ganz bewusste Entscheidung aus Gründen der Verkehrssicherheit
bei Ihnen. Das ist bei mir eine bewusste Entscheidung aus Gründen der Verkehrssicherheit, ja.
Und Musik hören oder Ähnliches tun Sie auch nicht über das Smartphone?
Das tue ich dann übers Radio, ganz klassischerweise.
Das ist natürlich auch sehr zu empfehlen. Immer Deutschlandfunk einschalten, hoffe ich.
Na, da ist es mit der Musik ja nicht so weit her.
Stimmt. Gut, was würden Sie sagen, gibt es trotzdem unterwegs im Auto für Sie praktische Funktionen beim Smartphone? Oder würden Sie sagen, man sollte da im Zweifelsfall eher die Finger von lassen?
Na, das ist natürlich eine Frage, der Kollege Bloch hat es ja schon angesprochen, irgendwie der Navigationsgeräte etc. Wenn Sie viel unterwegs sind, viel auch auf Strecken unterwegs sind, die Sie nicht kennen oder wo Sie möglicherweise irgendwie eine Stauinformation brauchen, dann bietet das Smartphone natürlich, und der Herr Bloch hat ja auch gerade schon zwei große Anbieter angesprochen oder zwei große Systeme, mit denen man das Smartphone vernünftig mit dem Auto kombinieren kann, dann ist das natürlich eine vernünftige Sache. Und tatsächlich sind häufig die Apps, die Sie auf dem Smartphone haben, die Navigations-Apps, die Stauinformationen, die Sie darüber bekommen, etwas präziser, als es möglicherweise dann die eingebauten Systeme leisten können.
Mhm. Auf Navigation kommen wir nachher auch noch mal ein bisschen ausführlicher. Der dritte Experte in der Runde, den ich auch noch vorstellen möchte, Sven Hansen vom Computermagazin, heute uns zugeschaltet aus Hannover. Herr Hansen, als Computer- und Technikexperte, haben Sie da in Ihrem eigenen Auto das Smartphone auch mit neuesten Übertragungsstandards verbunden? Apple CarPlay, Android Auto. Nein, also Sie heißen Apple CarPlay und Android
Auto. Genau, Android Auto. Und wenn ich jetzt sage, ich habe gar kein Smartphone, dann glaubt mir das natürlich keiner. Ist natürlich auch nicht so. Also bei mir klebt es tatsächlich im Fahrzeug, wird auch benutzt, ist im Fahrmodus, nicht im Flugmodus und ist im Prinzip halt nur soundtechnisch dann mit der jeweiligen Anlage verbunden. Und Vorteil sehe ich vor allen Dingen darin, dass ich meine Umgebung, also was Navigation oder Telefonie vor allen Dingen angeht oder auch teilweise Musik, im Prinzip auch von Fahrzeug zu Fahrzeug mitnehmen kann, einfach ohne, dass ich mich immer wieder in neue Fahrzeuge eingewöhnen muss.
Also wenn Sie beispielsweise mal im Mietwagen unterwegs sind, oder
genau,
was meinen Sie damit?
Oder einem Testfahrzeug, was bei uns ja auch mal vorkommt. Und da ist es einfach sehr praktisch, weil man einfach in seiner Welt da unterwegs ist. Und das schätze ich sehr. Und natürlich auch, wie die Kollegen, einfach den Aspekt Live-Verkehrsdaten, weil da ist es halt einfach so, dass Google die Nase vorn hat mit der Basis an Geräten, die da momentan unterwegs sind. Und das kann einem schon so einige stressige Minuten im Stadtverkehr sparen.
Und was würden Sie sagen, die wichtigste Funktion vom Smartphone im Auto ist tatsächlich dann auch das Navigieren oder?
Das Navigieren ist zumindest bei mir ein Standard, also selbst eigentlich vor dem Losfahren, dass nochmal kurz gecheckt wird, ob der Weg soweit frei ist oder ob man da irgendwo in einen Monsterstau oder in einen abgesperrten Bereich reinfährt. Das Zweite ist bei mir sicherlich eher angerufen werden. Also es ist jetzt nicht so, dass ich aktiv Office betreibe oder großartige Diktate da reinspreche während der Fahrt.
Aber man kann Beiträge unterwegs schreiben.
Genau, die ganzen Artikel werden da reingesprochen. Aber man kann durchaus Anrufe empfangen und da auch sich sehr, sehr, sehr ruhig, finde ich, unterhalten. Und da fühle ich mich auch nicht zu sehr abgelenkt. Und dann gibt es natürlich noch den Bereich Musik tatsächlich. Und da bietet das Telefon natürlich schon den Vorteil, dass mit Sprachsteuerung heutzutage schon einiges möglich ist, sodass ich mich eigentlich mit dem Display selbst gar nicht mehr so auseinandersetzen muss.
Bevor wir jetzt in die genauen technischen Details reingehen, wie ich mein Telefon am besten verbinden kann, lassen Sie uns noch mal klären, was ist eigentlich rechtlich erlaubt. Es ist ja so, man darf so ein Smartphone nicht einfach unbegrenzt während der Fahrt benutzen. Herr Buß, was muss ich beachten, wenn ich mein Smartphone unterwegs benutze?
Man muss es im Prinzip so nutzen, wie es die Kollegen tun, nämlich in der Halterung fest integriert im Zweifelsfall und bedient durch die Sprachsteuerung. Der Gesetzgeber hat ja erst 2017 da das entsprechende Gesetz, die Regelungen angepasst. Bislang war da ja nur von Autotelefonen noch ganz klassischerweise irgendwie die Rede. Seit 2017 ist da eben auch alles drin, was so dem technischen Fortschritt auch Rechnung trägt. Handys, Tablets, E-Books, Navigationsgeräte, auch der iPod etc. ist da erfasst. Und es heißt eben, ich darf diese Geräte während der Fahrt nicht nutzen in dem Sinne, als dass ich sie in der Hand halte. Das ist so das Kriterium. Und auch wenn sie in der Halterung montiert sind, ist Vorsicht geboten, denn der Blick von Ihnen als Fahrer, der darf nur ganz kurz auf diesem Gerät verweilen. Die kurze Blickabwendung, so ist es definiert, heißt das, soweit es eben die Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnisse erlauben. Ansonsten kostet es, wenn Sie erwischt werden, Handy am Steuer 100 €. Das ist auch nochmal nach oben gegangen. 2017 vorher waren es 60 €. Außerdem kommt noch ein Punkt in Flensburg mit dazu. Das ist so die gesetzliche Regelung.
Und das gilt auch, wenn ich das Telefon nur mal kurz in die Hand nehme, um einen Anruf wegzudrücken, Herr Boos?
Das gilt auch dann, wenn Sie das Handy in die Hand nehmen, um einen Anruf wegzudrücken, genau.
Es gab früher eine Regel, dass man das Telefon, wenn das Auto an der Ampel gestanden hat und das Auto, der Motor ausgegangen ist durch diese Motor-Stopp-Automatik, dass man dann das Telefon benutzen durfte. Was ist denn da jetzt? Was gilt dort?
Auch dieses Schlupfloch ist geschlossen worden. Also Sie dürfen, wenn das Fahrzeug steht, der Motor vollständig ausgeschaltet ist, dann dürfen Sie das Handy in die Hand nehmen. Und für vollständig ausgeschalteten Motor, die Voraussetzung ist eben, dass es nicht nur die Start-Stopp-Automatik ist, sondern dass Sie wirklich auf dem Parkplatz stehen oder wo auch sonst immer in Ihrer Garage oder vor dem Haus und das Auto komplett ausgeschaltet haben.
Herr Boos, ich habe in diesem Zusammenhang unter anderem auch von dem Stichwort sekundenschnelle Nutzung gehört. Können Sie das vielleicht nochmal erklären, was damit gemeint ist?
Na, die sekundenschnelle Nutzung, das ist sozusagen das, was Sie gerade beschrieben haben, dass Sie letztendlich einen Anruf wegdrücken. Aber die Situation ist ja die, wie wollen Sie letztendlich unterscheiden, ob Sie einen Anruf weggedrückt haben, ob Sie das Telefon in die Hand genommen haben, um vielleicht ein Telefonat zu beginnen. Das ist natürlich ganz schwer, auch gesetzlich entsprechend dann nachzuverfolgen. Und deshalb gibt es eben diese Situation, dass die klipp und klare Ansage eigentlich die ist, dass Sie das Telefon nicht in die Hand nehmen dürfen. Mhm.
Es gibt ja inzwischen auch in sehr vielen Autos voreingebaute Freisprecheinrichtungen. Mhm. Herr Bloch, was würden Sie sagen? Inwiefern funktioniert das denn tatsächlich inzwischen ganz gut mit den eingebauten Geräten, sein Telefon zu verbinden?
Grundsätzlich hat sich die Qualität der Freisprecheinrichtungen natürlich in den letzten Jahren nochmal deutlich verbessert. Das hängt vor allem damit zusammen, dass die Mikrofonplatzierung und auch mehrere Mikrofone verwendet werden. Trotzdem muss man immer unterscheiden. Es ist oft so, dass der Fahrer noch sehr, sehr gut versteht, was das Gegenüber sagt. Vor allem, wenn er von einem Festnetz oder von einem guten Empfangsplatz aus telefoniert. Dass aber der Gegenüber dann wiederum Probleme hat, einen zu verstehen. Und für mich ist der Kasus Knaxus da immer Kommunikation, wenn man nicht sich gegenseitig versteht. Und egal, ob ich jetzt mit einem Handy, was nicht erlaubt ist, in der Hand telefoniere oder per Freisprecheinrichtung, in dem Moment, wo ich Verständnisprobleme habe, entsteht Stress, ich bin abgelenkt. Und dann kann auch bei einer Freisprecheinrichtung die Situation eintreten, dass ich eben vom Verkehr nicht mehr so viel mitbekomme. Mhm.
Und inwiefern gibt es jenseits von, ich sag mal, den ganz legalen Benutzungen, ich meine, ich kann mit der Freisprecheinrichtung telefonieren, das ist legal. Mhm. Es gibt ja noch weitere Gefahren, wenn ich beispielsweise aufgeregt bin.
Absolut.
Was ist da zu beachten? Das hatten Sie.
Es gibt, also wie der Kollege von der CT schon sagte, in dem Moment, wo ich ein ruhiges Gespräch führe, die Aufgaben, die ich bei dem Gespräch quasi zu erfüllen habe, nicht zu anstrengend sind, wo es keine großartigen emotionalen Schwankungen gibt, kann das Telefonieren sogar aufmerksamkeitserhöhend sein, gerade auf einer längeren Autobahnfahrt. Aber wenn ich jetzt, es gibt ja auch Untersuchungen und Versuche dazu, wenn ich jetzt zum Beispiel mathematische Aufgaben während der Fahrt lösen muss, dann kann es sein, dass ich einen Tunnelblick bekomme, weil ich mich nur noch darum im Kopf kümmere, kognitive Ablenkung habe und ich schaue zwar noch auf die Straße, habe kein Handy in der Hand und bin trotzdem massiv abgelenkt. Genauso sollte ich mich auch am Telefon beim Freisprechen nicht streiten, weil das lenkt auch den Fahrer ab. Und jetzt könnte man natürlich sagen, naja gut, der Beifahrer unterhält sich ja auch mit einem. Aber der Beifahrer hat einen riesen Vorteil. Der sieht die jeweilige Verkehrssituation, weiß, ob ich als Fahrer jetzt gerade im Stress bin oder nicht und kann sich anpassen. Das weiß mein Gegenüber am anderen Ende des Telefonats eben nicht. Mhm.
Kommen wir zur Technik. Es gibt zwei große Player auf dem Gebiet, zwei große Standards, die da diskutiert werden. Das ist einmal Google Android Auto und Apple CarPlay. Sven Hansen, was sind da die Unterschiede zwischen diesen beiden Varianten?
Ja, im Prinzip stehen dahinter halt auch einfach die zwei größten Betriebssysteme für Smartphones, nämlich eben iOS bei Apple und Android. auf der anderen Seite von Google. Und beide Hersteller haben sich quasi hingesetzt und haben versucht, die Bedienoberfläche, die man sonst auf einem Smartphone hat, in der Art zum einen zu reduzieren, dass sie halt nicht mehr so überfrachtet und überfordernd ist in so einer Fahrsituation. Man kann diese Oberfläche dann zum einen auf dem Handy anzeigen lassen, auf dem Smartphone selbst. Oder, wie der Kollege eben gesagt hat, dann noch besser eigentlich, dann auf dem Display des Infotainment-Systems. Das heißt, die Bildinformationen, die dann aber auf dem Fahrzeugdisplay angezeigt werden, kommen alle direkt vom Handy. Und beide Hersteller bieten auch nur eine bestimmte Auswahl von Apps an. Also das heißt, man kann da nicht alles installieren. Man kann offensichtlich keine Schießspiele installieren oder so, die man da während der Fahrt spielen könnte, sondern es ist schon reduziert auf die Hauptfunktion. Das wären dann halt Navigation, Unterhaltung natürlich und ein paar Messaging- und Telefoniegeschichten.
Muss ich mich da entscheiden, ob ich jetzt nun in meinem Auto Google oder Apple benutzen möchte? Oder?
Ich entscheide mich quasi erstmal mit meinem Smartphone, weil ich habe ja entweder mir ein iPhone gekauft oder ich habe ein Gerät eben mit Android gekauft und kann dann halt eben entweder das eine oder das andere System nutzen, muss dann halt aber natürlich beim Fahrzeugkauf entsprechend darauf achten, ob das Fahrzeug beide Standards unterstützt, nur einen Standard unterstützt. Manche Hersteller lassen sich das bezahlen, manchmal ist es in bestimmten Paketen schon mit enthalten. Also da muss man schauen. Oder im Zweifelsfall, wenn man sich verkauft hat beim Fahrzeug, ist das Fahrzeug natürlich das teurere. Dann muss ich mir vielleicht ein neues Smartphone kaufen, wenn ich das dann nutzen möchte.
Herr Bloch, ich habe gelesen, dass eine ganze Menge Autohersteller sich das tatsächlich freischalten lassen. Herr Hansen hat es eben gerade auch schon angesprochen. Eigentlich ist im Neuwagen quasi dann die passende Schnittstelle für dieses Telefon schon eingebaut. Aber ich muss trotzdem noch was dafür bezahlen. Was für eine Größenordnung ist das und was halten Sie von solchen Methoden?
Ja gut, das ist immer am Anfang von solchen Entwicklungen, dass die Hersteller sich natürlich alles bezahlen lassen, weil grundsätzlich Software-mäßig ist meistens schon alles vorbereitet. Dafür die Größenordnungen liegen im Bereich von eigentlich ein paar hundert Euro, ehrlich gesagt. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, was ich nicht verstehe ist, wenn die Hersteller sich schon bezahlen lassen, Apple CarPlay oder Android Auto oder was auch immer, zu integrieren, wieso man dann nicht noch weitergeht bei der Integration? Weil bisher wird wenn wir speziell über Navigation reden, auf die GPS-Daten des Smartphones verlassen. Aber eigentlich wäre es noch viel besser, wenn das Auto mit seinen eigenen Informationen, mit dem elektronischen Tacho, allem drum und dran, eine noch präzisere Navigation ermöglichen würde. Aber da gibt es zum Beispiel noch Dinge, die noch nicht hundertprozentig übereinstimmen. Im Tunnel bricht oftmals die Navigation ab. Das heißt, der Kunde zahlt für etwas, dass er etwas darf, aber die hundertprozentige Integration ist noch nicht gegeben.
Herr Hansen, ist das tatsächlich technisch möglich, dass die Smartphones dann auch auf die GPS-Daten vom Auto zugreifen können?
Technisch gibt es eigentlich keinen Grund, warum man das nicht machen könnte. Ne? Das ist einfach eine Frage entweder von Standards oder eine Frage, inwieweit die Hersteller sich dann halt mit den Smartphone-Herstellern oder den Entwicklern von dem Betriebssystem einfach mal zusammensetzen würden. Aber da würde ich Herrn Bloch recht geben. In vielen Punkten haben wahrscheinlich die Automobilhersteller da auch wenig Interesse, weil sie haben ja auch durchaus noch ihre eigenen Systeme und haben die auch noch nicht ganz aufgegeben. Ne? Sagen wir mal so. Also es gibt Infotainment-Systeme oder Autoradios, wenn wir einfach sagen, auch im günstigen Bereich, die ganz konsequent dann eben nur auf diese Smartphone-Anbindung setzen. Also die sind dann sehr, sehr runtergebrochen, nur Basisfunktionen, auch ohne eigenes Navi quasi. Und die sagen dann einfach hier, Kunde, bring dein Smartphone mit. Aber meistens ist es dann doch eher so, dass es vollwertigere Systeme ist und dass es dann immer zu so Dubletten kommt. Also die Fahrzeughersteller stehen mit ihren eigenen Infotainment-Systemen durchaus in Konkurrenz zu dem Smartphone. Und so kann man sich das aus meiner Sicht auch erklären, dass man da dann immer noch auch ein paar Euro dazu nimmt, um dann doch vielleicht eine kleine Hürde da einzubauen.
Ja, wie kompliziert ist es denn tatsächlich, das Smartphone mit dem Auto zu verbinden, Herr Bloch?
Also in den meisten Fällen ist es eigentlich denkbar einfach. Ich nehme zum Beispiel ein USB-Kabel, stecke das in ein Smartphone hinein. Wenn mein System entsprechend vorbereitet ist, dann wird das sofort akzeptiert. Ich klicke ja, es darf integriert werden und gut ist. Ein bisschen komplizierter wird es dann, wenn ich das Ganze ohne Kabel mache, ja, aber auch das ist heutzutage eigentlich machbar. Also es ist keine Hürde heutzutage mehr. Es ist definitiv einfacher, man muss auch nicht mehr wie früher großartig mechanisch mit Schnittstellen da eingreifen.
Unser Thema heute: Navigieren, Musik hören, telefonieren mit dem Smartphone im Auto unterwegs. Bei mir im Studio ist dafür Alexander Bloch von Automotorsport. Aus München ist uns zugeschaltet Johannes Boos vom ADAC und aus Hannover Sven Hansen vom Computermagazin CT. Und wir freuen uns natürlich weiterhin auf Ihre Fragen zum Thema. Vor den Nachrichten haben wir darüber gesprochen, wie man eigentlich das Telefon am günstigsten, am besten mit dem Auto verbinden kann. Da gibt es zum einen, wir haben darüber gesprochen, diese großen Schnittstellen, Google Android Auto und Apple CarPlay, die sind in vielen Neuwagen inzwischen integriert. Auf der anderen Seite gibt es aber immer noch eine ganze Menge ältere Autos, in denen solche Schnittstellen noch nicht drin sind. Was habe ich denn da für Möglichkeiten, das Auto mit dem Telefon zu verbinden? Oder das Telefon eher mit dem Auto, Herr Hansen?
Ja, im Prinzip muss man das dann so ein bisschen Stück für Stück abklopfen, was man da machen kann. Selbst wenn es ein älteres Autoradio ist, ein älteres Fahrzeug, kann es immer noch sein, dass es eine Funkverbindung per Bluetooth bildet. Bluetooth ist da ein wichtiger Standard, weil man darüber eben eine Audioverbindung herstellen kann, eine Verbindung zur Freisprecheinrichtung im Fahrzeug herstellen kann und teilweise sogar eine Internetverbindung dem Fahrzeug zur Verfügung stellen kann vom Telefon aus. Also im Prinzip sehr viele Möglichkeiten. Da muss man schauen, ob sowas vorhanden ist. Wenn das nicht vorhanden ist, dann geht es eigentlich schon eher in Richtung Nachrüstung sozusagen. Das heißt, dann muss man schauen, ob man nicht das gesamte Autoradio, das Infotainment-System austauschen kann. Wenn da noch irgendwas Rechteckiges in der Mittelkonsole steckt, dann hat man meistens Glück. Dann ist das irgendwie DIN oder Doppel-DIN im Regelfall. Bei vielen neueren Fahrzeugen ist das Ganze aber viel stärker integriert worden von den Herstellern. Manchmal steckt dahinter dann sogar noch ein Standardsystem, dann müssen Teile der Frontblende ausgewechselt werden. Auch davon sollte man sich nicht abschrecken lassen, wenn man ein Standardmodell fährt, was in Masse produziert wurde, ist dort auch meistens Massentechnik verbaut, sodass ein Austausch durchaus möglich ist. Im Zweifelsfall muss man sich da genauer informieren und dann bräuchte man halt eben einen kompletten Austausch des Infotainment-Systems.
Nicht abschrecken lassen ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, was gerade eben genannt wurde. Wir müssen ja uns vor Augen halten, wir, die jetzt über dieses Thema sprechen, beschäftigen uns natürlich mit diesen Systemen tagtäglich. Das tun viele draußen, die einfach ein älteres Auto vielleicht haben, nicht. Und deshalb ist es aus unserer Sicht eben wichtig, dass diese Systeme vor allen Dingen intuitiv bedienbar sind, eben keine Blickablenkung erfordern. Und vor allen Dingen, wir hatten es vorher auch schon, Stresssituationen, Streitgespräche etc. binden natürlich auch mit mentale Ressourcen. Und so ist es natürlich auch, wenn diese Technik nicht intuitiv bedienbar ist, dann werden kognitive Ressourcen gebunden, wenn die Bedienoberfläche vielleicht zu komplex ist und auch das schlägt sich dann natürlich negativ in der Verkehrssicherheit wieder.
Wichtiger Einwurf von Johannes Boos vom ADAC. Herr Bloch von Automotorsport, vielleicht an Sie nochmal die Frage, was ist denn Ihr Eindruck von diesen Nachrüstlösungen, die es da gibt, um beispielsweise zumindest, ich sag mal, die Musik ins Auto zu bekommen oder eben vielleicht sogar eine Freisprechanlage zu installieren?
Ja, das kommt ganz auf den Aufwand und auf die Technik der entsprechenden Nachrüstlösungen an. Also es gibt ganz einfache Systeme, die nur mit dem 12-Volt-Stecker arbeiten. Da halte ich gar nichts von, weil die Qualität zu schlecht ist. Die Mikrofone sind zum Teil integriert. Man versteht sich gegenseitig nicht. Das fördert dann auch wieder einen Stress am Steuer.
Also die werden dann quasi nur in diesen Zigarettenanzünderstecker
quasi gesteckt. Nur in den 12-Volt-Stecker hineingesteckt. Da ist dann ein Lautsprecher drin, zum Teil auch noch ein Mikrofon. Das ist ähnlich, als würde ich mein Handy in der Halterung auf Lautfunktion stellen. Da weiß jeder, das führt zu Verständigungsproblemen. Im einfachen Dienstschacht oder Doppeldienstschacht integrierten Autoradio, modernen Autoradio mit einem eigens platzierten Mikrofon. Mikrofonplatzierung, ganz wichtiger Punkt, da kann ich sehr viel kaputt und auch richtig machen, ist die Qualität natürlich schon deutlich besser. Wenn ich dann noch über Bluetooth reingehen kann und vielleicht noch eine integrierte Freisprecheinrichtung nutzen kann, ist das natürlich nochmal besser, weil die Qualität steigt da wirklich ganz stumpf mit dem technischen Aufwand.
Mhm. Wir empfehlen im Prinzip auch auf jeden Fall immer einen Festeinbau und eigentlich auch eben den Einbau durch einen professionellen Dienstleister. Gerade bei neueren Fahrzeugen ist einfach die Dichte an Elektronik und Bauteilen, die dort drin sind, enorm gestiegen. Das heißt, wenn ich irgendwie so ein Ding auseinanderbaue von vor 20 Jahren, da habe ich vielleicht auch nochmal einen halben Meter Luft, wenn ich hinter die Blende schaue. Die Zeiten sind vorbei. Das heißt, das ist alles hochdicht, hocheng, alles verklipst, verklebt, verdüngelt und ein professioneller Nachrüster, der findet tatsächlich seinen Weg irgendwie. Da hatte ich auch mal die Möglichkeit zuzuschauen. Sehr faszinierend, kann ich nur jedem empfehlen, weil die mit viel Klopfen und viel Feingefühl halt die ganzen Lücken finden in so einem Fahrzeug und das dann auch vor allen Dingen wieder heile zusammenbauen können. Jedem Laien kann man da eigentlich nur dringend von abraten, sein Fahrzeug da selber auseinander zu kloppen, um da ein Mikrofon richtig zu verlegen. Das sollte ein Profi machen.
Aber grundsätzlich habe ich Sie jetzt schon richtig verstanden. Es gibt immer noch Standards für Autoradios, auch wenn ich jetzt ein älteres Auto, sagen wir mal was weiß ich, von 2005 habe, kann ich da im Zweifelsfall auch ein Standard neues Autoradio einbauen, Herr Hansen?
Sie werden in jedem Fall für ein Massenmodell wie ein Golf auf jeden Fall immer Nachrüstsets im Handel finden. Ne? Das ist einfach eine Frage von Masse. Das heißt, es gibt immer einen Markt von Nachrüstern.
Und dann kann ich damit auch beispielsweise Apple CarPlay oder Google Android installieren.
Genau, richtig, weil dann haben Sie halt ein zeitgemäßes Infotainment-System wieder eingebaut, oftmals dann halt auch mit einem größeren Display schon. Und da kann man dann halt eben auch diese Schnittstellen dann wieder nutzen.
Herr Bloch, generell denke ich mir, die Lebenszeit von so einem Smartphone ist ja ziemlich kurz. Die durchschnittliche Lebenszeit von einem Auto ist vergleichsweise lang. Also ich habe gelesen, momentan die durchschnittlichen zugelassenen Autos sind alleine schon durchschnittlich 9,5 Jahre, glaube ich, alt. Wie passt denn das eigentlich zusammen? Wie kann man da dieses Problem irgendwie in den Griff bekommen, dass dann Dinge schnell veralten im Auto?
Früher war das ein Riesenproblem, weil die Automobilhersteller komplett andere Entwicklungszyklen hatten als die entsprechenden Handyhersteller. Und man musste quasi, die Automobilhersteller sind immer hinterhergelaufen. Ja, es gab ganz krasse Fälle, wo quasi für ein Nokia-System wahnsinnig viel Aufwand getrieben worden ist, das entwickelt worden ist. Und als das dann fertig war, das System für in das Auto, war das Auto schon längst wieder veraltet. Und inzwischen ist es aber so, man hat ja seine Schnittstellen. Und die Schnittstellen sind genormt, ob das jetzt Bluetooth, ob das USB oder ähnliches ist. Und auf der Basis habe ich natürlich auch sehr, sehr lange die Möglichkeit, mit meinem Smartphone und der Autoelektronik zu kommunizieren. Ja. Jetzt gibt es kleinere Änderungen, zum Beispiel beim USB-Stecker, aber auch das ist mit einem Adapter aufzufangen. Also da ist man inzwischen schon sehr weit.
Es war früher so, dass man das Mobiltelefon im Auto mit einer Außenantenne verbinden konnte. Herr Hansen, ist das was heutzutage auch noch geht oder hat sich das inzwischen erledigt, weil an modernen Smartphones ist ja eigentlich gar kein Antennenstöpsel mehr dran?
Genau, das geht, aber muss man halt sagen, inzwischen wieder eben, Sie haben es erwähnt, früher gab es tatsächlich noch Anschlüsse an diesen größeren Telefonen und man konnte richtig noch ein Kabel legen und eine Klebeantenne irgendwo dran kleben in einem Seitenfenster im Fahrzeug. Das ist schon seit geraumer Zeit nicht mehr so. Also die Smartphones haben einfach keinen Antennenanschluss mehr. Was es jetzt gibt, sind im Prinzip extra Mulden, also bestimmte Stellen, die im Fahrzeug schon dafür vorgesehen sind, dass man ein Smartphone dort platziert. Und da wird halt mit Antennentechnik dafür gesorgt, dass das Smartphone an das Antennensystem kabellos angeschlossen wird, dass das Fahrzeug bietet. Solche Sachen sind oftmals allerdings auch nur gegen Aufpreis zu haben. Also auch da muss man genau im Konfigurator schauen.
Nur eine ganz kurze Frage noch. Es ist ja so, inzwischen muss ja jeder Neuwagen so ein eigenes E-Call-Notrufsystem haben. Das heißt, das hat eigentlich ein eigenes Handy quasi eingebaut. Wird das irgendwie mit dem Smartphone dann verbunden, wenn ich das zusammenschalte? Also wenn ich mein Telefon mit der Bordelektronik verbinde? Oder sind das komplett getrennte Systeme?
Ja und nein, da sind die Hersteller da sind die Hersteller noch am Anfang, ne? Das heißt, die experimentieren selber so ein bisschen, was man damit machen kann. Also es ist tatsächlich so, dass halt bei den neu zugelassenen Fahrzeugen dann der E-Call mit drin sein muss. Damit ist auch ein Kommunikationsmodem drin. Also diese Fahrzeuge sind im Netz, sind angemeldet, um allein diese Notruffunktion dann halt irgendwie abbilden zu können. Ob sie dann immer online sind oder nur für den Notruf online sind oder ob halt von dieser Online-Verbindung auch der Kunde profitiert. implementieren kann, das ist unterschiedlich. Also es gibt Hersteller, Opel hat das zum Beispiel mal gemacht, komplett mit einer Datenflatrate das Fahrzeug zu verkaufen. Das heißt, wenn ich mich da mit dem Smartphone dann reingesetzt habe, habe ich mein Internet vom Fahrzeug bekommen und konnte per WLAN dann halt sogar einige Geräte im Fahrzeug anmelden. Manche verkaufen Datenpakete, dass ich halt sagen kann, okay, ich fahre jetzt in Europa im Urlaub und dann habe ich halt einen Monat lang habe ich halt eine Datenflatrate und kann die einfach dazu buchen. Also da sind im Prinzip alle ein bisschen am Experimentieren. Momentan sehe ich, glaube ich, der Kollege mag mich vielleicht korrigieren, drei Wege. Ich habe mein Smartphone, was Internet hat, das Fahrzeug mit dem eingebauten Modem und oftmals ist noch ein zusätzliches Modem, wo ich eine richtige Karte reinklickern kann in das Fahrzeug. Also ich kann dem Fahrzeug auch noch einen eigenen Vertrag von mir aus unterschieben. Also der Möglichkeiten sind viele.
Ja, und dann sind wir auch beim Thema Datenschutz noch. Also da ist ja auch die Frage, was möchte ich denn überhaupt? Ja. Das ist ja noch ein ganz anderes Thema, was an Daten aus dem Auto übertragen wird. Und da ist es natürlich wichtig, dass eben die Möglichkeit besteht, da Herr seiner Daten zu bleiben als Autohalter und dass aber trotzdem eben der E-Call, der gesetzlich vorgeschrieben ist, eben davon unabhängig funktionieren muss.
Ganz klar. Datenschutz ist natürlich auch bei den Apps ein Thema. Inwiefern ist das denn Ihrer Meinung nach gewährleistet, Herr Hansen?
Das ist ein riesiges Thema natürlich und die Hersteller sind gerade auch durch die verstärkten rechtlichen Vorschriften im Bereich Datenschutz da schon sehr stark gefordert und das ist auch gar nicht so einfach, wenn man so ein Fahrzeug neu in Betrieb setzt, was man alles an Datenschutzverordnungen da wegklickern muss. Ich bin manchmal, frage ich mich so ein bisschen, wer das draußen da auf der Straße alles überblicken soll. Es ist so, dass die Fahrzeuge eigentlich schon fast per Definition Datenschleudern sind. Also da werden Unmengen von Daten natürlich erfasst und werden auch an vielen Stellen dann analysiert und übertragen an den Hersteller. Auf der anderen Seite muss man halt aber auch sagen, dass viele Komfortfunktionen, die man dann halt auch schätzt und die einen auch wirklich weiterbringen, ohne diese Datentransfers auch nicht genießen kann einfach. Sowas wie zum Beispiel eben die Navigation oder diese Echtzeitnavigation. Da müssen halt die ganze Zeit Live-Daten hin und her getragen werden. Und anders geht das dann halt einfach auch nicht. Da muss man sich überlegen, macht man mit oder bleibt man draußen?
Und da sind wir jetzt auch schon fast beim Thema unseres Beitrages. Denn ohne die passende Software, die Apps, ist das tollste Smartphone eigentlich auch eben nicht viel wert. Das ist eigentlich nicht viel mehr als ein teurer Briefbeschwerer. Mein Kollege Manfred Kläuber hat sich auf der Mobilfunkmesse Mobile World Congress in Barcelona umgeschaut, welche Apps denn zukünftig Autofahrern das Leben leichter machen sollen.
Eigentlich könnte man solch eine App wie den Roadtrip Companion auch gut auf einer Messe wie dem Mobile World Congress gebrauchen. Ein Begleiter, der einem sagt, wenn es gut ist und eine Messepause dringend angezeigt wäre. Aber der Roadtrip Companion ist für Autofahrer gedacht und nicht für Messebesucher. Die App erklärt Andrea Spielvogel von Daimler Financial Services.
Erinnert den Autofahrer daran, eine Pause zu machen. Ganz simpel, basierend auf seinen persönlichen Daten, auf seinen Verhaltensdaten, also wie oft fährt er Auto, wie ist er gewohnt, Auto zu fahren, also lange Autofahrten oder bei Nacht. Und das kombinieren wir alles mit seiner persönlichen Einschätzung, ob er einen harten Tag hat, ob er gut geschlafen hat oder auch ob er alleine fährt, mit Verkehrsdaten. Und daraus erstellen wir dann ganz individuell die Empfehlung für eine Pause.
Dazu nutzt die App auch Bewegungsdaten, die das Handy ohnehin mit seinen vielen Sensoren sammelt und als Auswertung bereithält. Die Empfehlungen sind je nach Trip abgestuft. Das fängt nach ein, zwei Stunden Fahrt mit dem banalen Tipp an, doch mal jemanden anzurufen, denn Quatschen hält ja bekanntlich wach. Und geht bis zu ganz konkreten Hinweisen auf den nächsten Rasthof mit der Empfehlung, einen Powernap zu machen, also sich für 20 Minuten aufs Ohr zu hauen. Einen Wecker hat die App natürlich auch. Solche persönlichen Tipps könnte auch das System Glass AI des rumänisch-deutschen Startups Autoencoder geben. Denn Glass AI soll künstliche Intelligenz ins Auto bringen und sich die Gewohnheiten der Fahrerinnen und Fahrer merken, um sie dann bei ihren Fahrten zu unterstützen, sagt Otto Rist und gibt auch ein Beispiel.
Beispielsweise wissen wir, dass der Nutzer morgens um 8 Uhr für gewöhnlich ins Auto steigt und ins Büro fährt. Jetzt erkennen wir schon voraus, ja, wenn es die Verkehrssituation erfordert, ihn rechtzeitig darauf hinzuweisen, früher zu Hause loszufahren. Wir können ihn darauf hinweisen, pass auf, es ist kalt heute, es ist sehr kalt, sollen wir für dich vorheizen. Anfangs fragen wir noch, später fragen wir gar nicht mehr, sondern wir wissen, was er haben will, wir stellen es für ihn vorein.
Ganz ohne künstliche Intelligenz kommt KeyPlus des südkoreanischen Startups YS General aus. Dafür ist die Funktion der App in Verbindung mit einem kleinen Kästchen für das Auto auch ganz einfach, erklärt Gründerin Seegwon Lee.
Das Kästchen legen Sie ins Auto, dann laden Sie unsere App und melden sich an. Und wann immer Sie sich jetzt dem Auto nähern, öffnen sich die Türen automatisch und Sie schließen, wenn Sie sich entfernen. Und Sie können das Auto natürlich auch starten. Das ist unser Produkt.
Das Kästchen im Auto erkennt das Smartphone der Fahrerin oder des Fahrers über Bluetooth. Das funktioniert auch mit mehreren Personen oder mehreren Autos. Auch vorübergehend, denn man kann den Autoschlüssel auch übers Handy an Freunde schicken. Und damit die dann das irgendwo abgestellte Auto auch finden, zeigt die App natürlich auch den Standort des Autos an. Ideal also für privates Carsharing. Bei S-Boeing aus Thessaloniki geht es um ganz andere Zwecke. S-Boeing ist eine klassische Navigations-App, einerseits. Andererseits ist S-Boeing auch ein Crowdsourcing-Tool, mit dem die Straßenkarten des OpenStreetMap-Projektes verbessert werden, erklärt Fotis Leotopoulos.
Die App zeichnet die Fahrtrouten auf, während man offline die App auch als Navigationssystem nutzen kann. Sobald es eine Internetverbindung gibt, werden die Daten auf unsere Server geschickt. Und wir können daraus Informationen über die allgemeine Verkehrssituation oder die Straßen gewinnen. Wenn es eine mobile Internetverbindung gibt, dann geschieht es auch während der Fahrt mit aktuellen Informationen, die wir dann verarbeitet zurück ins Auto senden.
Der Clou? Das System erkennt auch neue Straßen oder Veränderungen in der Verkehrsführung. Wenn beispielsweise permanent Autos nur noch in einer Richtung über eine Straße fahren, wird das Kartenmaterial von OpenStreetMap automatisch aktualisiert und die Straße als Einbahnstraße markiert.
Manfred Kläuber war das von der Mobilfunkmesse in Barcelona über Apps für Autofahrer. Ja, es gibt eine ganze Menge interessanter Apps, die man als Autofahrer nutzen kann. Da gibt es zum einen Tankstellen-Such-Apps, die teilweise auch in den Navigationsgeräten integriert sind, Parkplatzfinder. Es gibt auch Blitzwarner. Herr Boos, sagen Sie mir, was ist dabei zu beachten, wenn ich die als Autofahrer auf meinem Telefon installiere?
Ja, nicht nutzen, die sind in Deutschland verboten. Also Blitzer-Apps, ob die jetzt auf dem Smartphone sind oder ob Sie ein Navigationsgerät haben mit einer Radar-Warnfunktion, die sollten Sie tunlichst auslassen. Auch da gibt's ein Bußgeld, falls Sie erwischt werden. 75 Euro kostet das. Außerdem kassieren Sie einen Punkt, wenn Sie diese Dinger in Betrieb haben.
Der ADAC ist ja auch bekannt für seine Pannenhilfe. Wir hatten vor ein paar Monaten mal einen Wildunfall und da hatte ich dann tatsächlich das Problem, dass ich auf einer fremden Landstraße war und gar nicht so richtig sagen konnte, wo ich bin. Geht das inzwischen auch per App, dass ich da einfach irgendwo ein Knöpfchen drücke und meine Panne melde?
Selbstverständlich. Wir hatten in der vorletzten oder vorvorletzten Woche erst unsere Pannenstatistik aus dem vergangenen Jahr veröffentlicht und tatsächlich immer mehr Mitglieder nutzen auch unsere Pannenhilfe-App, um über diese App eben entsprechend die Panne anzuzeigen. Da können Sie schon Daten zum Fahrzeug hinterlegen, für den Fall, dass Sie mal eine Panne haben. Dann werden die eben nicht mehr abgefragt. Das ist dann gleich im System hinterlegt. Und dann können Sie eben per Knopfdruck Ihren Standort mitteilen, können das entsprechend lokalisieren und dann kommt der gelbe Engel zu Ihnen.
Mhm. Herr Hansen, wüssten Sie noch andere wichtige Apps, über die man vielleicht mal reden könnte, die für Autofahrer interessant wären?
Was mich ein bisschen gewundert hatte jetzt mit dem Bericht, dass irgendwie von den vier Apps so drei Sachen sind dabei, die Google im Prinzip schon alle fast aufgefressen hat, ne? Also das heißt, wenn ich so ein aktuelles Android habe und tatsächlich irgendwie das komplett alles machen lasse, also das heißt meine Mail checken lasse, meinen Terminkalender preisgebe und das gesamte Tracking aufgeschaltet habe, dann spuckt so ein Android-Telefon einem das alles aus. Also das heißt, die wissen, wann man zur Arbeit fährt, die machen Verkehrsinformationen, sagen, man müsste vorher los, wenn man einen gewissen Termin irgendwo erreichen kann. Also dieser ganze Bereich Assistenz, der eigentlich dahinter steckt und der außerhalb des Fahrzeugs ein großes Thema ist und auch durch die Geschichte mit Alexa, der sprechenden Amazone, viel in die Köpfe gekommen ist, der spielt im Fahrzeug natürlich auch eine immer zunehmend größere Rolle. Und das sind aus meiner Sicht auch so die Apps oder die Entwicklungen, die für die Zukunft besonders spannend sind, weil ich da auch tatsächlich einen großen Vorteil sehe gegenüber allem, was mit visueller Rückkopplung ist. Weil ich, wenn ich mit Sprache unterwegs bin, doch die Augen auf der Straße lassen kann und jetzt mal die emotionale Ablenkung beiseite, wenn ich mich grausam aufrege. Aber zumindest
wenn der Sprachassistent einfach nicht zuhören will oder mich verstehen will.
Nee, ja, genau. Also wenn ich dann ins Lenkrad beiße, dann ist es natürlich auch schlecht. Aber grundsätzlich habe ich meine Hände am Lenkrad, ich habe die Augen noch auf der Straße und da sehe ich tatsächlich einen großen Vorteil, auch noch immer gegenüber vielen fest verbauten Navis. Ne? Wir testen aktuell welche und es gibt auch welche, da kann man mit dem Finger dann ganze Buchstabenkolonnen auf dem Bildschirm malen, um irgendwelche Navi-Ziele einzugeben. Und da finde ich, also diese visuelle Rückkopplung ist eigentlich für mich immer eine Gefahr, weil ich von der Straße weg bin einfach.
Stimmt, also dieses Thema Blickabwendung, das haben wir noch gar nicht so richtig thematisiert. Man muss sich nur vorstellen, man muss gar nicht mehr richtig schnell unterwegs sein. Tempo 50 im Stadtverkehr reicht, da gucke ich 2 Sekunden irgendwo hin auf das Navigationsgerät oder eben in mein Infotainment-System irgendwo, was möglicherweise nicht so gut integriert ist. Da habe ich einen Blindflug innerhalb von 2 Sekunden von 30 Metern zurückgelegt und stellen Sie sich das mal im Stadtverkehr vor. Da haben Sie Kinder, die möglicherweise querlaufen, Sie haben Radler, Sie haben Fußgänger etc. Das ist ein ungeheures Gefahrenpotenzial.
Da sind wir jetzt auch nochmal ganz klar bei der Art der Bedienung von Smartphones. Es gibt zum einen die Sprachsteuerung, darüber haben wir schon gesprochen, das kann zwischendurch aufregen. Es gibt auch die Möglichkeit, per Touchscreen oder per Bedienung am Lenkrad oder mit Drehknöpfen zu bedienen. Herr Bloch, was ist denn da Ihr Favorit?
Das kommt ganz drauf an, ehrlich gesagt. Also ein heutiges, modernes, gutes Bediensystem ist sozusagen multimodal ausgelegt. Das heißt, es bietet sehr, sehr viele Möglichkeiten, um eine Funktion zu aktivieren. Und diese Funktionen können je nach Situation, in der ich mich befinde, besser oder schlechter sein. Reden wir zum Beispiel über den sehr beliebten Touchscreen. Der ist im Stand wunderbar zu bedienen. Tolle, schnelle Eingabe. Während der Fahrt ist er schon schwierig. Zum einen, weil ich nichts zum Festhalten habe. Meine Hand schwankt zum Teil vor dem Touchscreen hin und her. Ich kann die Tasten oder die virtuellen Tasten nicht richtig bedienen. Das führt zu Fehlbedienung, das führt zu Frust und damit zur Ablenkung. Da ist ein Drehrücksteller schon die bessere Variante, wo ich mich einfach festhalten kann. Viele Hersteller bieten ja eine Kombination aus beidem an. Und natürlich ist die Sprachsteuerung, wenn sie gut gemacht ist und vor allem, wenn sie fast fehlerfrei, will ich sagen, funktioniert. Die meisten sind ja dann, sagen wir 98% fehlerfrei. Ein Riesenpunkt. Nur, auch da muss man unterscheiden. Eine schnelle, einfache Funktion, Licht zum Beispiel, ist über Sprachsteuerung kompletter Unfug. Gehört ein richtiger Schalter rein. Eine komplexe Funktion, suche mir die nächste Tankstelle, da ist eine Sprachsteuerung sinnvoll. Das heißt, ein optimales Bediensystem hat nicht einen Weg, sondern viele Wege, die in der jeweiligen Situation gut passen.
Und unser Thema heute: Navigieren, Musik hören, telefonieren mit dem Smartphone im Auto unterwegs. Bei mir im Studio ist dafür Alexander Bloch von Automotorsport. Aus München ist uns zugeschaltet Johannes Boos vom ADAC und aus Hannover Sven Hansen vom Computermagazin CT. Und mein Name ist Stefan Römermann. Und wir haben einen Hörer in der Leitung, Herr Weitz aus Hannover. Herr Weitz, was ist Ihre Frage?
Man benutzt ja ein Auto meist länger als ein Handy oder Tablet. Und meine Frage ist jetzt, gibt es irgendwo eine Schnittstelle, vielleicht in Zukunft, die die ganzen Informationen, die die Sensoren des Autos liefert, dann einem Handy zur Verfügung stellen, damit man dort besser navigieren kann?
Die Frage gebe ich einfach mal an Herrn Hansen weiter. Herr Hansen, was würden Sie sagen? Gibt es da tatsächlich eine Schnittstelle, dass die Daten vom Auto auch wirklich weitergeleitet werden ans Telefon?
Das ist theoretisch über USB machbar, aber machbar heißt halt eben nicht, dass das gemacht wird auch tatsächlich. Und ehrlich gesagt haben Sie da als Kunde überhaupt keine Möglichkeit, so weit hinter die Kulissen zu schauen, um zu sehen, ob dieses Auto das aktuell schon tut, vielleicht sogar, oder in Zukunft mal tun wird. Im Zweifelsfall wäre das tatsächlich nur eine Sache der Software. Also es hat sowas auch schon gegeben, es hat auch Handy-Apps quasi schon gegeben. Gerade die Volkswagen-Gruppe hatte da einiges ist im Programm, wo Fahrzeugdaten quasi auch im Handy genutzt wurden, wie Motordrehzahl oder, ne, also das Fahrzeug steckt ja auch voller Daten, die es preisgeben könnte, oder eben halt auch Positionsdaten. Aber es gibt keinen definierten Standard da. Also das Einzige, was sie momentan eigentlich machen können, ist, dass es auf jeden Fall eine USB-Buchse haben sollte. Natürlich, man sollte eben ein Smartphone direkt anschließen können, und ich persönlich würde Android Auto und Apple CarPlay in jedem Fall dazu nehmen.
Ich habe gelesen, es gäbe auch Apps, die über den Diagnoseanschluss im Auto, diese OBD2-Anschlussdose, auf bestimmte Fahrzeugdaten zugreifen. Was ist denn davon zu halten, Herr Hansen?
Genau, das sind diese Diagnosestecker, die haben wir auch mal getestet. Die sind auch durchaus umstritten, weil sie eben an einer Service-Schnittstelle im Fahrzeug angebracht werden, sodass viele Hersteller auch explizit davor warnen. Nichtsdestotrotz hat sich da auch ein Markt etabliert, und es gibt ganz seriöse Anbieter. Rütt ist einer, Tanktaler hießen die mal, das war ein bisschen einfacher zu merken, der Name. Das heißt, das ist eben so ein Stecker, den ich dort parke in dieser Diagnoseschnittstelle dauerhaft. Der wird dann vom Fahrzeug mit Strom versorgt, und dieser Stecker hat wiederum ein eigenes Modem eingebaut. Also eine eigene Karte ist mit dem Internet verbunden und bezieht dann einige Informationen direkt vom Fahrzeug. Da muss sich der Steckerhersteller einfach mit dem zu begnügen, was der Hersteller rausgibt über diesen Weg. Das ist sehr unterschiedlich, auch von Hersteller zu Hersteller, welche Informationen über diesen Bus überhaupt geschickt werden. Was der Kunde dann am Ende davon hat, ist eben ein Tracking des Fahrzeugs. Man sieht, wo das ist. Man sieht, wenn es gestohlen wurde. Man kann ein elektronisches Fahrtenbuch führen und hat eben auch so eine Notfallfunktion. Das heißt, wenn ich doch mal irgendwo gegenfahren sollte, dann ruft dieser Stecker automatisch Hilfe.
Herr Buß, würden Sie da auch eher zur Vorsicht raten bei solchen Varianten? Kann ich da vielleicht sogar meine Garantie irgendwie in Gefahr bringen, meine Gewährleistungsrechte?
Wir haben diese Gerätschaften und diese Dongles noch nicht getestet bislang. Also wir haben da keinen Einblick, wie es jetzt vielleicht die Kollegen haben. In erster Linie ist das ja auch ein Einfallstor für Betrügereien oder kann für Betrügereien sein, wenn wir zum Beispiel an das Thema Dachomanipulation denken. Das funktioniert ja exakt auch über diese Schnittstelle. Da ist auf jeden Fall Vorsicht geboten.
Wir haben noch einen weiteren Hörer in der Leitung, Herrn Püker aus Freiberg in Sachsen. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Herr Püker, können Sie mich hören?
Ja, ich kann Sie hören.
Und ich habe den Namen richtig ausgesprochen?
Ja, alles gut.
Wunderbar. Also, was ist Ihre Frage?
Meine Frage ist, was ich nicht verstehe, warum die Hersteller viele sicher per Extras bezahlen lassen. Und zwar geht es mir hier von der Sicherheitsseite her, von dem Aspekt, geht es mir um die Sprachsteuerung einer Freisprecheinrichtung, die mit dem Handy gekoppelt ist. Das heißt, ich habe ja zwar die schon on board mit zum Fahrzeug gekauft, möchte die Sprachsteuerung dazu nutzen, muss ich das extra bezahlen. Und ich denke mal, da ist ja so ein bisschen sicherheitstechnisch eine Lücke, weil viele Leute wollen dann wahrscheinlich kein Geld ausgeben, sagen sich, okay, das nutze ich nicht so oft, und dann doch. Und dann bin ich wieder gezwungen, dann auf dem Display zu schauen oder wie auch immer die Nummer zu wählen, anzunehmen, abzuwählen, wie auch immer. Und das sehe ich ja mal wirklich hier schon ein kleines Problem und den Hersteller in der Pflicht. Ich kann jetzt schließlich auch nicht mal ABS ja schon mal abwählen.
Und das ist ja auch zum Standard geworden. Ich glaube, der Gedanke ist angekommen. Vielen Dank für die Anmerkung. Ich würde das an Herrn Bloch übergeben. Sie haben ja für die multimodale Anwendung, Bedienung plädiert, also dass man möglichst viele verschiedene Wege hat, mit seinem Telefon da irgendwie zu kommunizieren. Wenn sich jetzt die Hersteller nur ausgerechnet die Freisprecheinrichtung, die Sprachbedienung bezahlen lassen, das läuft dem entgegen, oder?
Das läuft dem definitiv entgegen. Jetzt muss man ehrlich sagen, dass ich inzwischen ab Werk wenig Freisprecheinrichtungen kenne, die ohne Sprachsteuerung ausgeliefert werden, weil das ehrlich gesagt auch Unfug ist. Die zwei Dinge gehören zusammen. Sprachsteuerung und Freisprecheinrichtung ist beides sprachgesteuert quasi. Das muss man zusammenbringen. Aber natürlich wollen die Hersteller immer noch Geld verdienen, selbst mit Funktionen, die vielleicht schon integriert sind. Was ich in diesem Zusammenhang auch sehr ärgerlich finde, ist zum Teil die Paketpolitik der Autohersteller. Wenn ich das Auto kaufe, muss ich verschiedene Kommunikationspakete, Navigationssysteme erstmal kaufen, um vielleicht am Schluss zu einer großen Lösung zu kommen, die mir wirklich die beste Bedienung liefert. Und dann bin ich am Schluss im vierstelligen Bereich Euro los. Das kann eigentlich nicht Sinn und Zweck sein.
Dazu kommt oftmals, wenn ich da nochmal eingreifen kann, dass auch die Hersteller, also dass dieser Bereich Infotainment oder dieser Bereich Kommunikation nicht unbedingt zum Kerngeschäft der Hersteller oftmals gehört. Also die Informationen, die ich teilweise auch über diese Pakete bekomme, dann online oder vom Fachhändler, sind oftmals auch durchaus lückenhaft, weil die teilweise überhaupt nicht so richtig wissen, was sie da verkaufen, weil sie halt mehr mit Fahrzeugen unterwegs sind und mehr mit den Kenndaten da sich auskennen. Also das sehe ich tatsächlich auch kritisch. Mit dem ganzen Nachkaufgeschäft sozusagen.
Mhm. Ja, so viel vielleicht zu der Frage von Herrn Püker. Zu uns ins Studio gekommen ist jetzt mein Kollege Thomas Meinert, der für uns die Hörerfragen im Blick behält. Herr Meinert, was waren denn da so die häufigsten Fragen, die gekommen sind?
Ja, oder? Es gab so ein bisschen den Rückblick auch auf alte Zeiten und die Kommunikation alt und neu, die klappt auch nicht immer. Aber eine Frage, früher, als die Handys anfingen, dann sah man ganz viele Autos, die hatten Klebeantennen, Fensterklemmantennen und andere behelfsmäßige Sachen.
Das und ist ein ja Fuchsschwanz.
das vielleicht auch, genau. Aber der war dann keine Antenne fürs Mobiltelefon. Und die Frage ist, die heutigen Mobiltelefone, die funktionieren dann ohne Antenne, habe ich dann die Strahlenbelastung im Auto? Wie ist es, wenn ich telefoniere? Ja. Warum gibt es diese Zusatzantennen nicht mehr?
Ja, also wir haben schon einmal kurz über Antennen gesprochen. Es gibt offenbar Möglichkeiten, die nachzurüsten, aber was ist dabei zu beachten, Herr Hansen? Vielleicht erklären Sie das nochmal kurz.
Na, es ist so, dass eben keine Kabelverbindung mehr zwischen dem Smartphone und einer Außenantenne hergestellt wird, wie das früher halt mal üblich war, sondern wenn ist das eine kabellose. Also das sind jetzt zwei unterschiedliche Fragen natürlich auch. Einmal wurde jetzt angesprochen, dieser Bereich Elektrosmog, da können wir vielleicht danach nochmal drauf zurückkommen. Das andere ist halt eben dieser Bereich Antennenverstärkung. Man versucht, möglichst alles kabellos zu machen. Also es gibt in den neueren Modellen kabelloses Laden vom Smartphone. Es gibt eben diese Antennensignalübermittlung kabellos, wenn ich das Handy in der dafür vorgesehenen Lademulde abgelegt habe. Das ist natürlich alles vom Kunden aus auch durchaus gedacht, weil man sagt, ne, vielleicht, wenn man da einsteigt, will man überhaupt nichts mehr mit irgendwelchen Kabeln zu tun haben, sondern man schmeißt das da einfach nur rein und es funktioniert alles. Ist ja auch nicht verkehrt. Ist ja auch weniger Ablenkung, als wenn ich halt mit Steckern und Gewusele da irgendwie rummachen muss. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt natürlich über Elektrosmog sprechen, wer in der Richtung sensibel ist oder meint, dass da eine Gefährdung für die Gesundheit dann durch entsteht für sich selbst, der kann dann tatsächlich nur davon Abstand nehmen, weil wenn ich das mal summiere, wenn ich so ein aktuelles System hier voll am Start habe mit allem, was da an Daten hin und her geschickt wird, dann habe ich oftmals eben die Bluetooth-Verbindung, dann habe ich noch die WLAN-Verbindung, dann habe ich noch eben diese Antennenverstärkung. Also in der Tat so ist es schon so, dass da einiges im Fahrzeug selber rumfliegt. Also
und tatsächlich muss das Smartphone im Auto ja auch deutlich stärkere Sendeleistung fahren, als wenn ich draußen wäre, oder?
Naja, also die Hersteller sagen natürlich, wobei wir da auch tatsächlich keine konkreten Messungen durchführen konnten, die sagen natürlich, wenn es in dieser Lademulde liegt, dann muss das Handy nicht so hochgehend mit der Leistung, weil es einfach schon guten Empfang hat. Also das heißt, die Argumentation da ist halt auch, die Leistung geht runter und ich habe quasi weniger Strahlung im Fahrzeug selbst.
Aber viele Menschen haben ein altes Auto und trotzdem ein supermodernes Smartphone. Ist ja auch eine Preisfrage. Und wenn ich nun das alte Auto habe, wie ist das denn da? Da habe ich ja keine Lademulde.
Ja, jetzt muss man, das alte Auto hat zumeist noch einen Vorteil, es ist nicht ganz so abgeschirmt wie einige moderne Autos, die zum Beispiel mit metallbedampften Scheiben und ähnlichem arbeiten. Und dann habe ich wirklich das Handy sehr stark abgeschirmt, dann muss die Ladeleistung des Handys nach oben gefahren werden. Das merkt man zum Teil auch ganz einfach daran, dass das Handy warm wird oder der Akku sich sehr schnell entleert, weil da wirklich sehr viel Energie dann raus muss. Und zum anderen muss man auch sehen, früher war es so, dass wir in Deutschland noch weniger Abdeckung, man glaubt es kaum, im Handybereich hatten als heute. Und das ist auch noch ein Thema. Grundsätzlich ist eine Außenantenne natürlich immer toll. Wir haben in Deutschland noch sehr viele Flecken, wo die Abdeckung nicht gut ist. Und wenn ich mal einen Unfall habe und ich möchte zum Beispiel ein E-Call-System entsprechend bedienen und mein Handy ist im Auto, dann kann es sein, dass es einfach, ja, sicherheitsrelevant wird, eine gute Empfangsleistung zu haben, und da ist eine Außenantenne besser.
Wo wir gerade beim Thema Ladeschale sind, vielleicht sollten wir da auch nochmal drüber sprechen. Wenn es im Auto eine tolle Ladeschale gibt, in die ich mein Handy reintun kann, ist das ja eine Sache, das ist schon mal gut, dann sollte das Telefon auch tunlichst da rein. Was ist, wenn ich keine habe? Wo gehört das Telefon dann eigentlich hin? Weil ich habe ja, wenn ich eine Vollbremsung mache, kann das ja auch durch die Gegend fliegen.
Na, da kann ich was zu sagen. Ja. Wir hatten gerade kürzlich halt auch in Kooperation mit dem ADAC, Herr Bruce wird sich erinnern, genau, wahrscheinlich, eben den Dashcam-Test, also ein bisschen anderes Thema, aber was Halterung anging, sehr, genau, sehr identisch. Ne?
Das sind diese Kameras.
Genau, das sind so Kameras, die man in die Windschutzscheiben klebt und die das Verkehrsgeschehen beobachten. Die Halterungen sind aber durchaus identisch, also entweder geklebt oder mit Saugnapf. Und eine große Überraschung, glaube ich, für alle Beteiligten waren doch eben, wie sich diese ganzen Halterungen auch verhalten haben, nämlich meistens sind die komplett durchs Fahrzeug geflogen. Also das Smartphone da an die Scheibe zu kleben, ist nicht unbedingt eine gute Idee, also das in Kopfhörer da irgendwo zu haben, auch wenn da vielleicht der Empfang ein bisschen besser ist. Ne? Also man muss da schon sehen, wo man es...
Und wo würden Sie es dann hintun?
Also ich habe es tatsächlich ziemlich weit unten auf der Mittelkonsole. Es gibt solche Halterungen, die man mit der Lüftung verbinden kann sozusagen. Ich muss allerdings sagen, meins ist nicht fest verbunden, da siegt dann wieder die Bequemlichkeit, das ist eine Magnethalterung, also meins würde sicherlich auch fliegen.
Okay, ja, wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, Herrn John oder John aus, aus Bluetooth? Nein, Bluetooth ist wahrscheinlich das Stichwort, über das wir reden möchten. Normalerweise steht an der Stelle immer der Ort. Hallo Herr John, können Sie uns hören?
Ja, ich höre Sie sehr gut. John ist der Name und ich bin aus Tauberbischofsheim.
Dann viele Grüße nach Tauberbischofsheim. Was ist Ihre Frage?
Dankeschön. Ich bin sehr viel mit dem Auto geschäftlich unterwegs, zwischen 50.000 und 60.000 Kilometer im Jahr. Und da ist die Verbindung zum Smartphone natürlich ganz wichtig und nutze ich auch viel. Sie hat vor allem auch den großen Vorteil, dass ja die Kontakte im Smartphone sowohl im Navigations- als auch im Telefonbereich komplett nutzbar sind. Ich kann also über das Navi die Adressen bzw. über das Telefon die Rufnummern via Sprachbedienung unmittelbar abrufen. Das ist also ein ganz großer Vorteil. Aber es gibt immer wieder das Problem, dass die Bluetooth-Verbindung zwischen Smartphone und Fahrzeug abreißt. Und im ganz extremen Fall ist es jetzt mehrfach passiert, dass die Verbindung eine Eigenständigkeit annimmt, die ich nicht mehr steuern kann. Das heißt, das Smartphone fängt plötzlich an, einen Ruf aufzubauen, den ich nicht mehr deaktivieren kann. Und der Kontakt... Der Kontakt hat mir hinterher dann mehrfach jetzt mitgeteilt, ja, es kommt ein Anruf zustande, aber der Angerufene hört dann nur noch ein Rauschen.
Okay.
Und der Kfz-Händler sagt dazu natürlich die ganz lapidare Antwort, mit diesem Smartphone gibt es da immer Schwierigkeiten.
Ja, dann nehmen wir die Frage erstmal so hin. Ich weiß nicht, ob wir sie abschließend beantworten können, aber wir versuchen zumindest mal, Herr Hansen, gibt es das tatsächlich, dass bestimmte Smartphones mit bestimmten Autobordelektroniken einfach nicht wollen?
Das gibt es. Meistens sind das Kommunikationsprobleme eben zwischen diesen Bluetooth-Chips, die dort verbaut sind. Was ein bisschen ungewöhnlich ist, ist, dass man eine Konstellation hat, die am Anfang funktioniert und dann über die Zeit plötzlich nicht mehr funktioniert. Meistens geht es gleich am Anfang nicht. Also man müsste an der Stelle dann halt einfach schauen, was hat sich da geändert.
Irgendwelche Updates, die eingespielt worden sind.
Richtig,
vielleicht?
Da ist natürlich das Smartphone, also da wird diese schlechte Update-Politik der Hersteller, sage ich mal, gereicht denen natürlich da auch zum Vorteil. Das ist auch der Grund, weshalb die Automobilhersteller, glaube ich, so wenig Updates fahren, weil sie natürlich damit auch immer fein raus sind, weil sie haben sich nicht bewegt. Ne? Die,
wenn man was am System verändert, genau, dann kann man auch Fehler produzieren.
Ne, genau, dann könnte ja irgendwas falsch gewesen sein, wahrscheinlich so eine Head-Unit vom Fahrzeug irgendwie, die hat dann vielleicht einmal ein Update gekriegt und dann nie wieder. Also wahrscheinlich es ist schon sehr wahrscheinlich, dass sich beim Smartphone was verändert hat. Das kann auch mal passieren durch die Installation zusätzlicher Apps, gerade wenn es ein Android-System wäre. Ich würde jetzt vermuten, es ist ein iOS-Gerät, aber das ist nur eine Vermutung, können wir nochmal fragen. Bei den Android-Geräten kann das immer mal leicht passieren, weil da die Apps, die man installiert, auch hardware-näher arbeiten können. Das heißt, die haben stärkeren Zugriff auch auf die Hardware und da kann es tatsächlich mal passieren, dass man quasi eben auch in diesem Bereich Bluetooth etwas in der Art verändert, dass dann halt auch solche Probleme auftreten können. Beim iOS-Dings sollte es eigentlich nicht passieren.
Herr John, war es ein Apple-Gerät oder ein Android?
Ja, genau. Nee, es handelt sich um ein iPhone und wie gesagt, das Kuriose ist eben, dass die Verbindung funktioniert den Tag über und es kommt mittendrin plötzlich zu einem Abbruch der Verbindung und dann diese Eigenständigkeit, dass sich der Ruf selbstständig
aufbaut. Aber das war wirklich so, dass das früher nicht so war und jetzt plötzlich so ist oder so.
Da müsste man dann tatsächlich jetzt mal im Einzelfall genauer hinschauen. Aber auch an Sie, Herr Bloch, nochmal die Frage, was ist Ihr Eindruck über die Zuverlässigkeit dieser Systeme? Funktioniert das im Großen und Ganzen gut oder kommt das tatsächlich immer wieder vor, dass es zwischen einzelnen Geräten da Schwierigkeiten gibt? Können Sie das bestätigen?
Also die Zuverlässigkeit des Systems ist nicht immer hundertprozentig gegeben. Es gibt hier zwar Standards, es gibt zum Beispiel einen Bluetooth-Standard, da ist ganz genau definiert, wie man sich unterhält, aber wie der Kollege von der CT schon beschrieben hat, wenn eine Seite dann zum Beispiel über ein Update die Software ändert, wenn sich da was ändert und die andere Seite nicht mitzieht, dann kommt es zu Verständigungsproblemen und dann kommt es vielleicht nicht nur zum autonomen Fahren in Zukunft, sondern auch noch zum autonomen Telefonieren. Also es ist einfach der Fall, es ist Technik, es wird kommuniziert und zwar hochkompliziert kommuniziert und da können Fehler auftauchen und es tauchen Fehler auf. Das habe ich am eigenen Auto schon gemerkt, wo mehrere Wochen lang das Telefon im wahrsten Sinne des Wortes gesponnen hat und plötzlich dann nicht mehr. Wahrscheinlich hat es ein Update geregelt.
Man sollte dennoch, trotzdem würde ich dann glaube ich auch, gerade wenn ich so ein gängiges Modell da am Start habe wie ein iPhone, würde ich trotzdem dem Hersteller nochmal ordentlich auf die Füße treten und da Rabatz machen. Ne? Ja. Bei den Android-Geräten ist es oftmals so, da können die Hersteller dann sagen, ja, ach, da gibt es ja so viel und das ist alles so schrecklich kompliziert. das iPhone des jeweiligen Jahres und auch ein paar Jahre davor, das sollte jeder Hersteller eigentlich auf dem Schirm haben und wenn die schon sagen, da sind Probleme bekannt.
Und das sollte auch unterstützt werden.
Das sollte unterstützt werden.
Eike fährt einen Opel, der ist 5 Jahre alt, also noch nicht so alt. Und jetzt hat er ein neues Handy, chinesischer Hersteller, verbindet sich überhaupt nicht mehr. Gibt es denn da Fehlerprotokolle? Man muss doch mal irgendwo anfangen können, was zu suchen.
Ja, es ist meistens so. Also natürlich ist den Hersteller, wie gesagt, dem würde ich immer auf die Füße treten, weil da habe ich auch das meiste Geld für das Fahrzeug bezahlt. Also ich finde, die sind da schon in der Pflicht und da sollte man sie auch nicht so leicht entlassen. Auf der anderen Seite ist man tatsächlich oftmals dann im Internet unterwegs und sucht in anderen Foren, wird dann meistens feststellen, dass es schon andere Leute gibt, die das Problem haben auch. Das heißt allerdings dann längst noch nicht, dass man es dann auch tatsächlich lösen kann, weil das dann einfach schwerere Eingriffe sind. Meistens wird es damit enden, dass irgendwo steht, irgendwie resetten sie einfach mal komplett ihr Handy, ne, auf Werkszustand, um halt eben solche Softwareprobleme nochmal auszuschließen.
Aber helfen tut das leider auch nicht in jedem Fall.
Das
ne?
kann sein, dass man dann da mit einem komplett zurückgesetzten Handy steht und das funktioniert halt irgendwie trotzdem nicht. Ja.
Die nächste Frage
kommt von Herrn Alafi und ist ein ganz anderes Thema. Er möchte nämlich wissen, kann das Handy, also das Smartphone im Auto auch als Dashcam, also als Kamera benutzt werden, zum Beispiel im Fall eines Unfalls?
Ja, Herr Boos, vielleicht stelle ich die Frage mal an Sie.
Das ist jetzt eine technische Frage, die ich jetzt tatsächlich eher bei den Kollegen gesehen hätte.
Ja, kann ich auch machen. Wir haben das mal getestet tatsächlich. Aber schon
genau. Ernst, dann Sie.
Also wir haben tatsächlich mal Apps. Es gibt Apps auch in der Richtung, die platzieren. Man muss das Handy natürlich dann dort platzieren, wo ich es persönlich nicht platzieren würde, nämlich da irgendwo in der Scheibe. Es muss die ganze Zeit laufen. Ich persönlich fand das eigentlich alles sehr, sehr unpraktikabel. Ne? Theoretisch ist es natürlich verlockend, weil die Hardware ist ja vorhanden. Man hat alles, man hat Kameraaufzeichnungsmöglichkeiten, Speicher ist da, aber aus meiner Sicht war es einfach
wenig
praktikabel, weil so eine Dashcam, die wir halt auch getestet haben, die ist dann gut, wenn ich sie komplett vergessen kann. Und das kann ich bei den guten Modellen halt auch, weil ich sie halt da einmal installiere und die klebe ich dahin und verlege das Kabel richtig, dass mit Strom verbunden ist und dann läuft die da und wenn ich dann mal tatsächlich einen Unfall gebaut habe oder sie brauche, dann kann ich sie halt wieder hervorholen. Aber mich dann da immer mit dem Smartphone noch drum zu kümmern, dass die richtige App dann an ist und so, da würde ich eher von abraten.
Herr Boos, trotzdem noch mal ganz kurz zurück an Sie. Die rechtliche Frage, inwiefern darf ich denn jetzt eigentlich Dashcams benutzen oder nicht? Da gab es ja auch zwischendurch Streit drum.
Genau, es geht letztendlich darum, was Sie für eine Dashcam haben und es muss eine situationsgerechte Aufnahme sozusagen sein. Also die darf nur eine kurze Zeit dauern, also so das anlasslose Filmen über einen längeren Zeitraum hinweg. Das ist nicht gestattet, aber wenn Sie eine Dashcam haben, die sich nach einem bestimmten nach einer bestimmten Zeitdauer wieder überschreibt und sie sozusagen so eine Endlosschleife haben, ähnlich wie das im Flugzeug ist, wo sie einen Voice-Recorder haben, der 2 Minuten läuft oder 5 Minuten läuft, dann ist das durchaus machbar.
Und das würde dann auch für Smartphones gelten. Die nächste Frage.
Die Mobiltelefone übertragen ständig Daten im Navigationsprogramm. Dadurch werden ja dann auch Staus errechnet. Aber die Frage ist, wie steht das denn mit dem Datenschutz? Was übertragen die Autos, was übertragen die Mobiltelefone und wie ist der Datenschutz gewährleistet?
Ja, Herr Hansen, haben Sie sich das mal angeschaut, wie viel Daten da tatsächlich übertragen werden?
Ja, wir haben
uns
das tatsächlich punktuell angeschaut, aber es ist unglaublicher Aufwand und wir sind dann im Bereich Hacking unterwegs. Natürlich versuchen die Hersteller auch alles dafür zu tun, dass man an diese Datenströme nicht rankommt. Also da den Nachweis zu führen, ist schon sehr kompliziert. Entschuldigung.
Das hatten wir im Übrigen in ähnlicher Weise irgendwie wie der Kollege, ich dachte, er wäre zu Ende, gesagt hat, auch getan. Es ist ja nicht so wie beim Computer, dass sie irgendwie ein Windows-System haben, sondern jeder Hersteller hat im Prinzip sein eigenes System. Und wenn man sich da mal ein bisschen reinfuchst, dann sieht man, was alles an Daten gesammelt, was übertragen wird, entweder direkt im laufenden Betrieb oder eben beim nächsten Werkstattbesuch. Das fängt dann an irgendwie bei Gurtstraffern, wie häufig die irgendwie anspringen, bis hin zu, wie häufig wird der Sitz verstellt und ähnlichen Dingen. Da kann man sich tatsächlich fragen, wozu die Hersteller das eben sammeln und was mit den Daten passiert. Und da ist aus unserer Sicht ganz klar, da muss der Autobesitzer sozusagen.
Die Datenmengen sind auch noch ein Problem bei den Kosten. Bei manchen Tarifen werden ja Datenvolumen berechnet, bei anderen nicht. Wie schaut es aus mit den Kosten, wenn ich eine Navigation, ein Navigationsprogramm für, sagen wir mal, 3 Stunden benutze?
Ja, berechtigte Frage. Wie viel braucht man an Datenvolumen, Herr Hansen?
Oh, das weiß der Hansen jetzt nicht so aus dem Stegreif. Und vor allen Dingen ist ja auch die Frage, was kostet es? Die Frage ist ja jetzt, das Volumen selber ist ja eigentlich auch völlig egal. Eine kluge Navi-App auf dem Handy wird auch Kartenmaterial vorher runterladen oder Kartenmaterial nicht wegschmeißen. Also man kann das pauschal eigentlich kaum beantworten. Was wir aber sagen können jetzt über die Zeit über ein paar Jahre, die Entwicklung geht natürlich dahin, dass Datenvolumen inkludiert ist und dass Daten eigentlich immer weniger, zum Glück immer weniger ein Problem werden. Also die Zeiten, wo man dann plötzlich 560 Euro Handyrechnung hatte oder so, sind zum Glück ja aber auch vorbei, sowohl bei Roaming als auch bei den Datengeschichten.
Herr Bloch wollte da an der Stelle noch kurz was ergänzen.
Ja, eine Warnung muss man trotzdem rausschicken. Und da geht es speziell um die Nutzung von entsprechenden Kartendaten in Nicht-EU-Ländern. Da kann es sehr schnell sein, dass man in eine ganz, ganz heftige Kostenfalle hineingerät. Das kann in Vereinigten Staaten passieren, das kann in China passieren. Wenn man dort entsprechend Navigationssysteme nutzt, lädt sich die Daten online runter, dann kann ganz, ganz schnell sehr, sehr hohe Kosten entstehen. Und da kann ich immer nur raten, vorher drum kümmern, offline oder entsprechende Datenverträge vorher abschließen.
Und damit geht unsere Sendung jetzt aber auch schon langsam, aber sicher zu Ende. Ich sage vielen Dank an meine Experten, Alexander Bloch von Automotorsport, Johannes Boos vom ADAC und Sven Hansen vom Computermagazin CT. Und danke natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern, die sich hier mit Fragen beteiligt haben. Danke an Thomas Meinert und die Kollegen hinter den Kulissen in Produktion und Technik und am Hörertelefon. Nächste Woche geht es mit dem Marktplatz dann auf ins Ferienlager. Thema ist dann Spaß und Bildung mit Jugendreisen. Kommenden Donnerstag wieder 10 nach 10 hier im Deutschlandfunk. Dann mit meiner Kollegin Jule Reimer am Mikrofon. Und die begrüßt Sie auch gleich nach den Nachrichten hier bei der Sendung Umwelt und Verbraucher. Da geht es dann um das Phänomen Dorfladen. Das war's mit dem Marktplatz für heute. Fürs Zuhören bedankt sich Stefan Römermann.